ARD Sounds.
Verfolgte Musiker und Musikerinnen in der NS-Zeit. Wie klingt ihre Musik? Wie ist ihr Leben verlaufen? Kann man ihre Musik heute wieder hörbar machen? Diesen Fragen gehen Berliner Schülerinnen und Schüler nach in dem Projekt Musikalische Stolpersteine. Das ist ein Projekt des Landesmusikrats Berlin mit Unterstützung von uns, von Radio 3 und dem Verein Musica Reanimata. Die jungen Menschen erforschen Biografien, sie fragen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen und Nachfahren. Wissenschaftlerinnen wie Albrecht Dümling oder Jascha Nemtsov und sie spielen die damals verbotenen Stücke. Angeleitet werden sie von Radio 3-Moderatorin Camilla Kaiser und den Radio 3-Autoren Julia Kaiser und Ecki Ramon Weber. Sie erinnern in Porträts an die Persönlichkeiten. Und die Podcasts sind dann alle auch in der ARD-Audiothek zu hören, bei ARD Sounds. Heute geht es um Berthold Goldschmidt. Der war so gut, dass man Hoffnungen in seine Arbeit als Komponist gesetzt hat in der Zeit vor 1933. Und dann änderte sich alles mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Sein Leben, sein Beruf. Die 10. Klasse des Wahlpflichtkurses Musik der Albrecht-Dürer-Oberschule in Berlin-Neukölln ist auf Spurensuche gegangen. Und diese Folge erzählt davon, wie die beachtliche Karriere des jungen Goldschmidt abrupt unterbrochen wurde. Er ist vor den Nationalsozialisten 1935 nach London geflohen. Er komponierte dann viele, viele Jahre nicht mehr. Und schließlich hat man ihn wiederentdeckt, 1989 beim Musikfest Berlin. Da wurde wieder Musik von ihm zu Gehör gebracht. Und dann, 1994, erlebte Goldschmidt nach mehr als 60 Jahren die Rückkehr seiner ersten Oper, der gewaltige Hahnrei, auf die Berliner Bühne. 2 Jahre später starb er im Alter von 93 Jahren in London. Goldschmidt war dem Verein Musica Reanimata als Ehrenmitglied besonders verbunden und in unserem musikalischen Stolperstein erzählen der Musikwissenschaftler Albrecht Dümling und die Regisseurin Cordelia Dvorak, die ein Porträt über den Komponisten schon gedreht hatte. Und Berthold Goldschmidt kommt selbst zu Wort. In ein paar Sekunden hören Sie seine Stimme.
Radio 3. Musikalische Stolpersteine.
Im Alter von 92, da kann man nicht sagen, dass ich das Leben noch vor mir habe. Ich wünschte, ich könnte einen Teil ausschneiden und wieder transplantieren. Aber das kann man nicht. Zeit kann man nicht transplantieren.
Über 50 Jahre verlorene Lebenszeit hat der Komponist Berthold Goldschmidt in London verbracht. 1935 musste er unter den Nationalsozialisten aus Berlin fliehen. Schlagartig verlor das junge Musiktalent damals alles. Erst 1987 kehrte er zu den Berliner Festwochen zurück, mit vielen Kompositionen. Aber da war er schon 84 Jahre alt.
Wir sind der Musikkurs der 10. Klassen des Albrecht-Dürer-Gymnasiums Neukölln. In unserem musikalischen Stolperstein haben wir uns mit Berthold Goldschmidt beschäftigt. Viel haben wir durch die Regisseurin Cordelia Dvorak erfahren, die mit uns ihren Film über den Komponisten angeschaut hat.
Ich bin Cordelia Dvorak, habe den Film über Berthold Goldschmidt 1996, glaube ich, gemacht oder 1998. Und das war jetzt auch ein Erlebnis, den nach so langer Zeit wiederzusehen. Ich hatte den wirklich sehr lange nicht mehr angeschaut.
Auch Cordelia Dvorak war beeindruckt, als sie Berthold Goldschmidt begegnet ist, der damals schon über 90 Jahre alt war.
Dass er tatsächlich noch so viel Persönlichkeit hatte mit dem Leben und so viel Humor und eigentlich keine Verbitterung. Also ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, aber man könnte ja unglaublich verbittert sein. Und er hat von seiner Trauer gesprochen und am Schluss sogar von seiner Wehmut, aber von keiner Verbitterung.
Also wenn ich ihn was fragen könnte, dann würde ich ihn fragen, wie er das durchgestanden hat, weil für mich ist Musik auch extrem wichtig. Und wenn mir das von einem Tag auf den anderen weggenommen werden würde, es würde mich innerlich total verletzen. Ich wäre vermutlich die ersten Wochen, Monate extrem reizbar und weiß auch nicht, ob ich zurückkommen könnte.
Der Musikwissenschaftler Albrecht Dümling hat Berthold Goldschmidt kennengelernt und uns seine Geschichte erzählt. Er wurde 1903 in Hamburg geboren als Sohn einer jüdischen Kaufmannsfamilie.
Die Eltern hatten ein Bettengeschäft und die haben die Musikalität des Sohnes ganz früh gefördert.
Er bekam Unterricht in Klavier und nicht nur in Klavier, sondern auch in Harmonielehre und Kontrapunkt, damit du die Musik auch noch mehr verstehst, nicht nur die Finger spielen, sondern du verstehst, warum die Musik so ist. Er kam dann 1922 nach Berlin und hat hohe Ansprüche. Er wollte gleich den besten Kompositionslehrer bekommen, und das war Franz Schreker, Direktor der Berliner Hochschule für Musik, eine der berühmtesten Musikhochschulen der Welt. Und da haben sich so viele beworben, das waren sehr strenge Kriterien. Also man musste erst eine Klausur machen, schreiben Sie eine Fuge zu dem Thema. Und dann mündliche Prüfung, haben Sie auch schon komponiert. Wir würden jetzt gerne ein eigenes Werk, das Beispiel, hören. Und er hat ein Scherzo abgeliefert und selbst gespielt. Und da war er, das war 1922, da war er so 19 Jahre alt. Das hat er mitgebracht, bevor er angefangen hat zu studieren. Wir erinnern uns, 1922 hat er angefangen zu studieren, und schon 1925 bekam er den Mendelssohn-Preis für sein Opus 4, das war die Passikalia. Und dieses Werk wurde immerhin 1926 mit der Staatskapelle unter Erich Kleiber uraufgeführt.
Das erste Mal, als ich das Stück gehört habe, klang es sehr komisch und ungewöhnlich für mich, weil ich so eine Art von Musik normalerweise nicht höre. Aber danach habe ich mich dran gewöhnt, weil ich es mehrmals gehört habe.
Die Basslinie der Passacaglia wird auch Basso Ostinato genannt. Sie sorgt für eine düstere Gleichbleibungsstimmung des Stückes. Die Lautstärke jedoch variiert sehr oft an unterschiedlichen Stellen. Wenn ich das Stück höre, denke ich an einen sehr schicken, geschmückten Saal.
Als Berthold Goldschmidt in Berlin studierte in den 1920er Jahren, spielte das Kaffeehausleben eine große Rolle für ihn.
Man ging so ins romanische Café, da waren so dicht besetzte Marmortischchen, und dann fing man an, seine Gedanken zu Papier zu bringen. Wenn man kein Papier hatte, schrieb man auf den Marmortisch. Und da habe ich immer gesagt, Marmortische, deren weißer Marmor kein Bleistift widerstand, da hat man da drauf gekritzelt.
Komponieren war für Berthold Goldschmidt das Einfangen der Zeit.
Von dieser eingefangenen Kette von Tönen macht man dann eine Niederschrift mit Pünktchen auf Papier. Das ist ja das Erstaunliche. Die Tönchen, die man bing, bang, bang als Abstraktum hört innerlich, kommen dann bing, bang, bang als Tintenkleckschen aufs Papier. Und diese Tintenkleckschen werden wiederbelebt dadurch, dass man sie auslegt, und sie werden durch die Instrumente wieder in Schwingungen versetzt, sodass das ein Zirkel ist. Du fängst die Töne ein, bringst sie zu Papier, bringst sie wieder zum Leben, zu Schwingungen, und die verdunsten wieder. Und die Pünktchen auf dem Papier bleiben stehen. Das sind die Spuren der aus dem abstrakten All herabtröpfelnden Inspirationsfeuchtigkeit, möchte ich beinahe sagen.
Im Film wirkt es, als ob Musik für ihn der Fels in der Brandung war. Egal, wie lange er dazwischen Pause machte, er kam immer zur Musik zurück.
Während des Krieges konnte ich nicht komponieren, weil einem da der Trieb zum Komponieren fehlte. Was kann man komponieren, wenn um einen herum Morde geschehen in gigantischem Ausmaße?
Aber noch einmal zurück nach Berlin. Berthold Goldschmidt bekam seine ersten Kompositionsaufträge. Und er lernte ganz viele Leute kennen, auch berühmte Dirigenten wie Wilhelm Furtwängler, Arturo Toscanini und Erich Kleiber.
Dazwischen war er in Leningrad, durfte in Leningrad dirigieren und traf dort einen ganz jungen Komponisten, der heute sehr berühmt ist, Dmitri Schostakowitsch. Der war genauso alt, beide waren Anfänger oder ziemlich am Anfang. Und da sagte Goldschmidt, ich habe jetzt zwei Opernprojekte. Eins ist der gewaltige Hahnrei und das andere ist die Lady Macbeth von, wie bitte? Das schreibe ich gerade, sagt Schostakowitsch. Und Schostakowitsch hat es fertig gemacht, und das wurde die Skandaloper von Schostakowitsch. Und Goldschmidt hat dann die andere Oper fertiggestellt, der gewaltige Hahnrei.
finde Goldschmidts Ouvertüre aus der Oper Der gewaltige Hahnrei sehr interessant. Das Stück ändert seine Lautstärke und Schnelligkeit sehr oft und wechselt zwischen energisch und ruhig. Außerdem klingt es etwas überfordernd, da sehr viel auf einmal passiert, ein bisschen wie das Brummen von Hummeln auf einer riesigen Wiese voller Blumen.
Aber es gab damals schon in der Nazi-Presse Kritik, wieso wollen wir jetzt wieder ein Werk eines Juden hören? Wir als Deutsche wollen doch überhaupt nichts mehr mit den Juden zu tun haben. Stand damals schon 32 in manchen Nazi-Zeitungen.
Berthold Goldschmidt fand Arbeit an der Städtischen Oper, an deren Ort heute die Deutsche Oper Berlin steht. Über die Jahre wurde die Atmosphäre dort immer unangenehmer. Der Dirigent, der ihn damals immer in seinem Auto mit zur Oper genommen hatte, trug plötzlich auch ein Parteiabzeichen der Nationalsozialisten und ließ ihn stehen.
Und 1935 kam auf einmal eine Vorladung der Gestapo, Abkürzung für Geheime Staatspolizei. Und das hat er geschildert und das möchte ich Ihnen doch mal vorlesen, wie er sich daran erinnert. Ich bekam eine Vorladung, in der Prinz-Albrecht-Straße zu erscheinen, im Gestapo-Hauptquartier. Ich war natürlich sehr aufgebracht und rief meinen Freund Jürgen Fehling an, der erste Regisseur des Staatstheaters. Und er sagte, geh dahin, wenn du nicht gehst, wirst du inhaftiert. Wenn du aber hingehst, hast du die Chance, wieder freigelassen zu werden. Wann ist deine Vorladung? Um 11 Uhr. Gut. Wenn wir von dir bis 12.30 Uhr nichts gehört haben, werde ich Gründgens anrufen. Gründgens war damals der prominenteste deutsche Schauspieler, Gustav Gründgens. Der wird dann Göring treffen. Hermann Göring war der Ministerpräsident von Preußen. Verantwortlich für alle preußischen Theater, Hermann Göring. Engster Freund von Adolf Hitler. Und wir werden sehen, was wir tun können.
Weil er auf die Befragung so gut vorbereitet war, kam Berthold Goldschmidt nochmal davon. Er konnte in die Schweiz fliehen und dann nach England.
Ich hatte einen großen sogenannten Kabinenkoffer. Da hatte ich also zwei oder drei Anzüge und das nötige Hemden und Unterzeug und Socken und ein paar Schuhe drin. Und das war alles. Ich hatte ein paar Kompositionen mit, aber die hatte ich in einer getrennten Mappe unter meinem Arm. Erstmal 3 Monate Aufenthaltserlaubnis, ohne Arbeitserlaubnis, aber man hatte zum ersten Mal das Gefühl, jetzt kann ich aufatmen, ohne dass ich in Gefahr bin, plötzlich verhaftet zu werden.
Und das war auch gar nicht so leicht. Geld durfte man nicht mitnehmen. Man durfte in England auch nicht arbeiten. Man durfte nur einreisen und musste bei der Einreise versichern, ich werde nicht arbeiten.
In dieser Zeit hielt sich Berthold Goldschmidt mit Klavierstunden über Wasser. Er durfte nicht für Geld arbeiten, aber komponieren wollte er trotzdem. Nur wurden seine Stücke nicht aufgeführt.
Und es wurde ja in Deutschland immer gefährlich. Es kam die Reichskristallnacht, da wurden die Synagogen verbrannt im November 1938. Und da haben die Letzten gewusst, wir können hier als Juden nicht mehr bleiben. Er hat dann in diesem Moment dann seine Mutter und seine Schwester nach London noch retten können. Das heißt, die wurden dann nicht umgebracht. Der Vater war schon gestorben. Und er hat komponiert, obwohl er keine Aufträge hatte, das zweite Streichquartett für ein Hauskonzert. Er durfte ja nicht öffentlich aufgeführt werden.
In Goldschmidts erstem Satz des Streichquartetts Nummer 2 finde ich vor allem die Interaktion zwischen den Instrumenten besonders. Es gibt eine spielerische Verfolgung der Instrumente, wobei jede Stimme ihren eigenen Charakter hat. Die hohen Instrumente klingen zackig, die Tiefen wirken fast bedrohlich. Dadurch entsteht eine spannende Atmosphäre.
Er hat dann gesagt, er schrieb diese Werke meist für die Schublade, das für mich besonders unangenehme Möbelteil. Das heißt, da verschwanden die Noten und er sagte, wer weiß, ob das jemals überhaupt gespielt wird.
Auch nach dem Krieg hatte Berthold Goldschmidt keine Chance, mit seiner Musik in die Orchester oder Theater in Deutschland zurückzukehren, weil niemand etwas mit Musik aus der Nazizeit zu tun haben wollte. Und tonale Musik, wie Goldschmidt sie schrieb, war jetzt unerwünscht.
Berthold Goldschmidt versuchte, die neue musikalische Philosophie zu verstehen, aber er fand nichts darin, was ihn ansprach.
Und da diese Tendenz in den 50er und 60er Jahren absolut vorherrschend war, habe ich gesagt, es hat gar keinen Zweck noch zu komponieren und fiel in ein unabsehbares Loch. Ich habe von 1960 bis 1980 nichts mehr geschrieben.
Wir haben einen kleinen Ausschnitt aus einem Werk von Berthold Goldschmidt selbst gespielt.
Wir haben das Ende des zweiten Satzes Lago der Klaviersonate Opus 10 gespielt. Goldschmidt hat dieses Werk 1926 komponiert. Uraufgeführt wurde es 1929 in Berlin vom österreichischen Pianisten Bruno Eisner.
Es war anfangs schwierig, sich auf sein Ort zu verlassen und Töne zu spielen, die sich ungewohnt anhören, weil das Stück viele Wechsel im Klang hatte. Nach ein paar Wiederholungen wurde das Stück vertrauter, so hat sich das Werk nicht mehr so überraschend angehört.
Es fühlte sich etwas persönlicher an als sonst, das Stück zu spielen, da ich mich davor mit den Komponisten vertraut gemacht habe. Sonst spielt man einfach das Stück, das einem gegeben wird, ohne so richtig darüber nachzudenken, wer es überhaupt geschrieben hat.
Als wir die Noten erhielten, habe ich mir erst meine Stimme für die Geige angeguckt. Es gab Sprünge, die für mich erst schwierig zu verstehen waren, aber nach und nach Sinn ergaben. Am Ende entstand eine schöne Melodie. Das Stück ist eher langsam, macht aber keinen langweiligen oder traurigen Eindruck. Es wirkt mysteriös.
Das Stück hat Berthold Goldschmidt in London geschrieben, noch vor der Zeit, in der er nicht mehr komponieren konnte, weil niemand ihm zuhören wollte.
Das, was ich bis dahin geschrieben habe, ist von mir absolut zu unterschreiben, als Qualität und als Quantität. Und da haben wir gedacht, vielleicht wird das nochmal eine Chance haben. Und diese Chance ist eingetreten, nach einem Intervall von ungefähr 30 Jahren. Man muss nur überleben.
Erst 1987 wurde Berthold Goldschmidt in Deutschland wiederentdeckt. Er wurde zum Musikfest Berlin eingeladen und 5 Jahre später wurde an der Komischen Oper Berlin der gewaltige Hahnrei aufgeführt.
Mit über 90 Jahren komponierte er unter anderem noch 2 Streichquartette. 1996 starb Berthold Goldschmidt mit 93 Jahren in London.
Wir fanden besonders, dass er in jedes seiner Stücke so viel Persönlichkeit hineingebracht hat und trotz vielen Sinnesblockaden die Musik nie zurückgelassen hat.
Er hat trotz dem damaligen Musiktrend seinen eigenen Musikstil verfolgt.
Ich finde beeindruckend, dass Goldschmidt nach so langer Zeit wieder angefangen hat zu komponieren und auch bekannt geworden ist in seiner Zeit.
Der Podcast zu musikalische Stolpersteine, der wird produziert vom Landesmusikrat Berlin in Kooperation mit Musiker Reanimata und Radio 3 und Berlin History App. Und wir haben hier die Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse des Wahlpflichtkurses Musik gehört von der Albrecht-Dürer-Oberschule in Berlin-Neukölln. Da hat die Lehrerin Yoshiko Klein dieses Projekt unterstützt. Wir haben gehört Albrecht Dümling und Cordelia Dvorak. Die Redaktion hatte in diesem Stolperstein Julia Kaiser. Sie hat das Stück auch geschnitten und die musikwissenschaftliche Beratung kam von Albrecht Dümling.